Man sollte denken, mit Römer 8, 34, ist Schluss, jetzt kommt bloß noch Nachspiel, wie in der Kirche, wenn die Orgel das Nachspiel bringt, wo manche Gemeindeglieder sagen, sagen sie da auch dem Organisten, er soll nicht so laut spielen, man kann sich kaum mehr unterhalten. So denken manche mit Römer 13, Römer 12, kommt bloß noch ein Nachklapp, so ein bisschen Zusammenkehren dessen, was übrig ist. Stattdessen geht es wirklich darum, du reißt Horizonte auf. Wer in dir bleibt, der lebt nicht mehr für sich, er wird bestimmt von deiner Liebe. Wir wollen beten, Herr Jesus, du König und Meister der Propheten und der Apostel, lass uns erkennen, was du uns heute durch sie sagen willst. Amen. Du reißt Horizonte auf, schon rein äußerlich. Mich erstaunt es immer wieder zu sehen, dass die Briefe des Apostels wie eine Kantate oder eine Motette eines großen Komponisten sinnvoll aufgebaut sind. Und dass der Anfang dem Schluss wieder entspricht. Er kommt wieder auf das Ziel zu, er schreibt nicht nur seine Gedanken zusammen, ungeordnet, sondern eine große Konzeption. Kapitel 14, Vers 1. Den Schwachen im Glauben nehmt an. In der Mitte des Abschnitts, Kapitel 15 an, wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht mehr Gefallen an uns selber haben. Also das Thema der Schwachen. Und das Thema, man soll die Schwachen im Glauben annehmen. Und dann Kapitel 15, Vers 7, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das große Thema, wir sind von Christus angenommen, Leute, und sollen auch andere, besonders die Schwachen, annehmen können. Vermögen, sie anzunehmen. Anlass dafür ist, dass es in Rom offensichtlich schon wie heute Schwierigkeiten gegeben hat. Die Hauptschwierigkeit in der Christenheit ist, dass wir in der Lehre dessen, was unser Glaube ist, weit auseinandergehen. Erst letzte Woche hat ein Gemeindeglied in Korntal mir geklagt, kann denn eigentlich jeder Pfarrer aufgrund der Bibel behaupten, was er gerade will? Liest jeder gerade das raus, was ihm gerade schmeckt? War immer die Gefahr, dass die, die verkündigen, die Lehren sich benehmen, wie die Leute, die im Hyde Park in London auftreten. Jeder stellt sich auf eine Seifenkiste und vertritt seine Meinung und sagt, das ist es. Der eine ist für Rassentrennung und der andere ist für Aufhebung der Rassentrennung. Jeder sagt seine eigene Meinung. Und eigentlich sollte es in der Christenheit so sein, das Zentrale im Christenglauben wird von uns gemeinsam betont. Deshalb haben wir ein Bekenntnis. Verschiedene Ausprägungen des Bekenntnisses, die alle immer wieder sagen, glaube an Gott den Schöpfer, glaube an Jesus den Erlöser, glaube an den Heiligen Geist den Tröster, glaube an die Wiederkunft Jesu und dass dann die, die glauben, gerettet werden. Oft ist in den Anhängen unserer Gesangbücher sind die Bekenntnisse der Kirche vom apostolischen Glaubensbekenntnis über das nizänische Glaubensbekenntnis, über das Augsburger Glaubensbekenntnis hin bis zum Barmer Bekenntnis abgedruckt. Und wenn mal der Gottesdienst langweilig ist, schlagen Sie ruhig den Anhang auf und lesen Sie die Bekenntnisse. Großartig, was da drin steht. Also wir sollten im Zentralen des Glaubens eins sein, und wenn das verloren geht, dann gibt es bei den verschiedenen Meinungen, die es in der Christenheit gibt, bei den verschiedenen Lebenseinstellungen, bei den verschiedenen Überzeugungen, die wir haben, bei den verschiedenen Ansichten, immer den Druck, du solltest das, was mir wichtig ist, auch übernehmen. Wenn ich überzeugt bin, dass Christen keinen Kriegsdienst tun dürfen, dann verlange ich, dass alle in unserer Jugendgruppe Verweigerer werden oder Zivildienst machen. Aber keiner zum Bund geht. Die Meinungen werden als Lehre hochstilisiert. Es gibt so eine liebe Dame auf den Bildern, die schreibt mir nach jeder Predigt, die sie bei mir besucht, sie haben wieder nichts gegen das Essen vom Schweinefleisch gesagt. Sie ist überzeugt, dass das Wesentliche am Christenglauben ist, dass man kein Schweinefleisch isst, so wie es bei den Juden war. Nun mag das eine Gesundheitsfrage sein, aber es ist nicht eine zentrale Frage der Lehre. Und wenn wir die zentrale Lehre, das Zentrale des Glaubens verlieren, haben wir eine Fülle von Meinungen, über die wir endlos streiten können. Darf ein Christ fröhlich sein oder muss er immer ein trauriges, langweiliges Gesicht haben? Darf ein richtiger Christ SPD wählen oder darf er nicht mehr CDU wählen? Vor allem darf die Linke nicht wählen. Kann ein Christ mit gutem Gewissen Millionär sein oder muss alles herschenken? Darf er wie ein rechter schwäbischer Christ sich ein Häusle bauen oder soll er vorher sein Geld hergeben? Das sind Meinungen. Darf man einen schweren Wagen fahren, einen schönen Mercedes, oder muss man es machen wie manche schwäbische Stundenbrüder, die sagen, ich habe eben den schweren Wagen wegen der Monatsstunde, dass ich meine Brüder mitnehmen kann. Muss man das entschuldigen, dass man einen schönen Mercedes, einen schnellen Wagen fährt, oder darf man einen haben? Das sind verschiedene Meinungen. Darf ein Christ Mitglied in einem Sportverein werden? Darf er zum VfB ins Stadion gehen oder muss den Mund halten? Ich war Sonntag auch im Stadion. Ist das schon eine Sünde oder ist das eine zentrale Lehrfrage? Darf ein Christ tanzen? Der Professor Schlatter in Tübingen wurde einmal von einem Studenten gefragt, darf ein Christ tanzen? Da hat Schlatter gesagt, tanzen ist an sich keine Sünde, aber wer kann an sich tanzen? Ja. Aber große Diskussionen über diese drittrangigen Fragen. Darf ein Christ Markenkleidung tragen oder ist das zu aufwendig? Können sich Jugendkreise lang unterhalten drüber? Soll man zum Gottesdienst anständig gehen oder ist Blue Jeans die Einheitskleidung auch der Christen im Gottesdienst? Eine Fülle von drittrangigen Fragen. Jetzt sagt der Paulus, den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet doch nicht über Meinungen. Ihr müsst dem anderen seine Meinung nicht nehmen und ihr müsst auch nicht versuchen, eure Meinung als die allein gültige herauszustellen. Aber diese Anweisung, diese Empfehlung des Paulus, dieser seelsorgerliche Rat, ist nicht das Entscheidende. Sondern, dass er alles wieder drauf zurückführt, auf den zentralen Punkt, was wir in Jesus haben. Kapitel 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Dieses Verb annehmen oder angenommen werden, wie ein geheimer Ton, der durch den ganzen Abschnitt geht, also 14,1, den Schwachen im Glauben, nehmt an. Vers 3, wer ist, der verachte den nicht, der nicht ist, und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Bis hin zu 15,7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Zu Gottes Lob. Es ist Ihnen schon klar geworden, dass dieses Verb annehmen, angenommen werden, im Grund genommen ganz zentral das wiedergibt, was wir in Jesus haben. In Lukas 15 wird uns berichtet, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten gemurrt haben und haben gesagt, dieser Jesus nimmt die Sünder an, der isst sogar mit ihnen. Ja, sagt Jesus, ich will euch eine Geschichte erzählen. Von einem Schaf, das sich verlaufen hat, und der Hirte hat es gesucht. Ich stelle mir vor, wie der Hirte die Hände geklatscht hat und überlegt, wo könnte dieses eigensinnige Schaf abgeblieben sein, dieses störrische Schaf. Gibt es da einen Wiesenfleck, das ihn besonders gelockt hat? Er hat gepfiffen, er hat die Felsen hinaufgeklettert, bis er schließlich mit wundgescheuerten Händen sein Schaf gefunden hat. Und dann ruft er seine Freunde und Nachbarn herbei und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden. Er hätte auch sagen können, du dummes Schäfle, du gehst dauernd den falschen Weg, halt dich endlich an mich. Und hätte ihn mit seinem Stab ein bisschen drüber gezündet, damit es begreift, wohin es gehört. Mein Schaf, dieses störrische Schaf, das sich verlaufen hat, mein Schaf. Das war die Antwort Jesu, als die Pharisäer gesagt haben, er nimmt ja die Sünder an, er nimmt sie an. Annehmen heißt bei Jesus, er sucht das Verlorene, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, freut er sich. Mein Schaf, mein Verlorenes. Und jetzt sollst du wieder ganz dazugehören. Wenn ich über meine Herde sehe, freue ich mich besonders über dich. Das ist ein Name. Immer wieder taucht dieser Begriff in der Bibel auf, gleich im zweiten Buch Mose, er hat sich seines Volks Israel angenommen. Hesekiel 20, ich will mich euer annehmen. Mir hat es mal geholfen, vor 7 Jahren, als ich schwer krank war und in der Sorge war, kann ich denn Jesus annehmen? Da war ich so in der täglichen Bibellese, morgens so kurz nach 6, wenn die Schwestern da waren und einen versorgt hatten. Und bevor der Herr Professor zur Visite kam, hat man schön Zeit gehabt zum Bibellesen. Und da war ich im Abschnitt von der Geschichte von Esau und Jakob, wie der Jakob wieder heimkommt und Angst hat. Kann mich auch mein Bruder noch annehmen? Da taucht dieses Wort zum ersten Mal in der Bibel auf. Ich habe sein ganzes Leben verpfuscht. Er ist doch eigentlich der Erstgeborene. Ich habe den Erstgeburtssegen abgelutscht. Ich habe die Segnungen des Vaters ihm abgenommen. Jetzt komme ich zurück. Der könnte mich doch zusammenschlagen mit Eisenbahnschienen, wenn es damals schon Eisenbahnschienen gegeben hätte. Ich will da Herden vorausschicken mit Kamelen und mit Kühen und mit Schafen und Rindern. Ob er mich vielleicht annimmt, wenn ich ihm diese Gastgeschenke entgegenschicke. Und dann kommt der Esau und sagt, ach Bruder, lass doch die Geschenke, ist alles wieder gut. Verstehen Sie, das ist annehmen. Auch wenn wir Gott beleidigt haben, dass ich nicht zu Kreuz kriechen muss, und sagen muss, Herr, sei mir gnädig, und er sagt, ich freue mich doch, wenn du zu mir kommst. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das Annehmen. Damals ist mir dieses Verb wichtig geworden, und ich bin dann auf die Strophe von Hiller gestoßen, dem schwäbischen Liederdichter. So wird mein Tod mir nie zu früh noch unversehens kommen. Ich spreche stets, Herr, bin ich hier? Hast du mich angenommen, so nimm ich ewig zu dir ein. Dies soll mein letztes Beten sein, nimm ich zu dir, Herr Jesus. Ja, wenn du mich angenommen hast, gut, dann soll es dabei bleiben, nimm ich zu dir. Seitdem ist mir dieses Verb angenommen sein, Inbegriff der frohen Botschaft des Evangeliums von Jesus. Er hat mich angenommen. Ich durfte ja lange in der Jugendarbeit mitverantwortlich sein. Der Beginn der evangelischen Jugendarbeit war eigentlich in Deutschland durch den Friedrich von Schlümbach, einen verunglückten, charakterlich verunglückten schwäbischen Offiziersanwärter, der nach Amerika ging, fahnenflüchtig wurde, nach Amerika ging und dort nach etlichen Eskapaden dann im großen Bürgerkrieg das Bein zerschmettert bekam als Hauptmann. Er hat ja nach dem Krieg durch Zufall seinen ehemaligen General Albright gefunden, und hat ihm erzählt, ich, der Schlümbach, bin inzwischen überzeugter Atheist geworden. Ich bin sogar von den Atheisten in Amerika ein Redner geworden, ein Werberedner für den Atheismus, für die Freidenkerei. Und hat der Albright gesagt, wollen Sie nicht zu meiner Frau und mir das Wochenende kommen? Wir würden Sie gerne als Gast aufnehmen. Und da hat dieser Fritz von Schlümbach zugesagt. Am Abend, am Samstagabend, haben sie ihn zum Abendgottesdienst mitgenommen. Da hat ein alter Pfarrer so langweilig gepredigt, dass der Schlümbach gesagt hat, warum halte ich eigentlich Propagandaregen gegen den christlichen Glauben? Die Christen besorgen selber, dass der Glaube langweilig ist. Aber dann abends hat die Frau Albright gesagt, jetzt erzählen Sie mir aus Ihrem Leben. Haben Sie eine Mutter? Da sind ihm Tränen aus den Augen gestürzt, weil er gesagt hat, ich habe meine Mutter zollweise unter den Boden gebracht. Ich habe ihr das Herz gebrochen. Am nächsten Morgen hat ein junger Pfarrer gepredigt, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin, sündige hinfort nicht mehr. Besonders beeindruckt hat ihn das Lied, nimmst du mich noch einmal an, da auch in unseren Liederbüchern drin. Und dann wurde er zum glühenden Herold der Sache des Herrn Jesus, zum Evangelisten, der die großen Evangelisationsimpulse nach Deutschland gegeben hat, zuerst im Berliner Wedding, aber dann Gründung der Evangelistenschule Johanneum, Gründung des Nationalverbandes Deutscher Christlicher Vereine junger Menschen. Nimmst du mich noch einmal an? Gott kann auch die Seelsorge einer begnadeten Frau benutzen, besser als eine langweilige Predigt, dass ein Mensch merkt, ich bin angenommen. Es gibt keine Tricks, wie wir dazu kommen können in der Seelsorge. Der Jesus kann uns benutzen. Aber das zentrale Evangelium, ich bin von Jesus Christus als unwürdiger angenommen, nicht weil ich so ein feiner Kerl bin, weil er mich brauchen kann. Er nimmt mich an. Jetzt, um was ging es denn damals, dass der Apostel Paulus sagt, die Schwachen im Glauben nehmt an. Mit diesem Wort, das auf den Kern des christlichen Glaubens geht, will er manche Schwierigkeiten, die es damals in Rom gab und die es in unseren Gemeinden todsicher auch gibt, überwinden. Streitet nicht über Meinungen. Ich habe vorher einige dieser möglichen Meinungen genannt. Mir war es interessant, vor 20 Jahren habe ich einmal eine Predigthilfe geschrieben für schwäbische Pfarrer. Da habe ich einige dieser Fragen, die vor 28 Jahren, einige dieser Meinungen aktuell waren. Abrüstung oder Friedenssicherung durch Gleichgewicht des Schreckens, wie damals Bundeskanzler Helmut Schmidt, sollen wir die Mittelstreckenraketen aufstellen, wissen wir kaum mehr, was da war. Große Diskussion, unsere Synoden der EKD waren davon bestimmt. Schwangerschaftsabbruch, Homosexualität ist heute noch eheähnliche Verhältnisse, Ehescheidung, Boykott südafrikanischer Früchte, finanzielle Zuwendungen auch an gewaltanwendende Befreiungsbewegung, Sexualkundeunterricht im öffentlichen Schulwesen, Christen für den Sozialismus, Chorlebenbesetzer. Der größte Teil dieser Meinungen sind so veraltet, dass wir kaum mehr wissen, um was ging es denn damals. Es lohnt sich gar nicht, sich mit ganzer christlicher Kraft einzusetzen und zu sagen, das ist das Wesentliche und jeder, der wirklich Christ ist, muss sich dafür einsetzen. Nein, wer wirklich Christ ist, dem wird wichtig, Vers 7 bis 9, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, sind wir des Herrn. Dazu ist Christus gestorben und wir lebendig geworden, dass wir über Tote und Lebende Herr sei. Zählen Sie mal, wie oft hier der Herr kommt. Kyrios. Der Herrscher, der Machthaber über alle. Leben wir dem Herrn, sterben wir dem Herrn, wir sind des Herrn, dass wir über Tote und Lebende Herr sei. Geht um eine Machtfrage. Wer ist denn wirklich eigentlich für unser Leben zuständig? Wer richtet unser Leben aus? Die Meinungen, die wir haben, weil wir gerade so erzogen sind, weil wir gerade die Information haben, weil wir gerade diese oder jene Zeitung lesen, weil wir diesen oder jenen Verwandten in Südafrika haben oder Indonesien, der mir das erzählt hat. Meine Meinungen sind doch sehr getrübt. Aber das sollte gemeinsam sein. Wir haben alle den einen Herrn, das verbindet uns auch mit katholischen Christen. Wir haben den Herrn Jesus. Streitet nicht über Meinungen. Als 1819 Korntal gegründet wurde, da hat der Gründer, ein kluger politischer Kopf, der Gottlieb Wilhelm Hoffmann, und ein glühender Christ, gesagt haben, die zweitrangigen Fragen sollen bei uns in unserer Gemeinde Korntal keine Rolle spielen. Es können Leute der Meinung sein, dass eine Entrückung gibt und wann die kommt, und es kann die Meinung sein, dass es Allversöhnung, dass am Schluss alle gerettet werden, auch der Napoleon und der Hitler, und andere sind Überzeugung, wie es der Herr Jesus gesagt hat, dass sie in die Hölle verbannt werden, da ihr Wurm nicht stürmt und ihr Feuer nicht frisst. Aber darüber wollen wir nicht streiten. Sobald es einen kleinen biblischen Anhalt gibt, kann man auch Meinungen haben. Aber die sind nicht die zentrale, uns verbindende Glaubensüberzeugung. Über das wollen wir nicht streiten. Vor einem Vierteljahr haben wir in Korntal dann nochmal uns daran erinnert, und prompt kam ein Antrag. Aber in einer Frage der Allversöhnung wollen wir klären, dass das gelehrt wird oder nicht gelehrt. Es hat große Mühe gegeben, dass wir nicht einen neuen Streit bekamen über eine Frage, die am Rand der Bibel eventuell erwähnt wird. Wir müssen auf das Zentrale schauen. Wir sollen den anderen ihre Meinungen lassen. In unserer hanischen Gemeinschaft sind sie überzeugt davon. Es gibt viele andere Christen, dass am Schluss die Liebe Gottes siegt und dass niemand verloren ist. Aber sie werden nie sagen, das soll überall in der evangelischen Brüdergemeinde Korntal gelehrt werden. Unsere Überzeugung. Über Meinungen streiten wir nicht. wir nötigen sie auch nicht anderen auf. Damals ging es um eine ganz besondere Frage. Deshalb heißt es, Vers 2, der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Vers 5, der eine hält einen Tag für höher als andere, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss, wer auf den Tag achtet, der tut es im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Unser lieber Bruder Dr. Volker Gettle, Leiter des Theologischen Seminars in Bad Liebenzell, hat eine zweibändige Doktorarbeit geschrieben über die Starken und Schwachen in Korinth und in Rom. Wer genau wissen will, wie es war mit den Starken und Schwachen, muss sich diese wertvolle zwei Bände anschaffen. Aber es ist im Grunde genommen, kann man versuchen, auch einfach zu sagen, der Herr Jesus hat ja alle Speisen für rein erklärt. Der Mensch wird doch nicht unrein, so steht es im Markus-Evangelium, durch das, was durch den Mund eingeht. Das läuft durch den Verdauungstrakt und geht wieder hinaus. Aber unrein macht den Menschen, was aus dem Menschen herauskommt. Damit erklärte er alle Speisen für rein, so heißt es im Markus-Evangelium. Deshalb gab es Christen, die haben gesagt, der Herr Jesus hat uns gesagt, wir brauchen uns nicht mehr an die jüdischen Vorschriften halten, dass man kein Schweinefleisch essen darf. Wir essen auch fröhlich Schweinefleisch. Oder es gab auf den Fleischmärkten von Korinth, Volker Gettle schildert das anschaulich, auch Fleisch, das vorher als Opfertier den Götzen geopfert war. Da hat einer sein Rind gebracht und das wurde abgestochen im Götzentempel und nachher wurde das Tierkadaver rausgeschleift und da kam der Metzger und sagte, kann ich das billig aufkaufen, das gibt's noch billiges Fleisch, wie man bei uns früher sagte, Freibankfleisch. Das war ein bisschen billiger als übliches Fleisch. Das war ein günstiges Angebot bei Edeka, also hier gibt's günstiges Rindfleisch. Aber andere Christen haben gesagt, das ist doch den Göttern geopfert, kannst du nicht essen. Ja doch, der Jesus hat gesagt, alle Speisen sind rein, es gibt doch gar keine Götzen. Gab es furchtbare Diskussionen in der ersten Christenheit, ob man den Fleisch von Opfertieren, die einst den Götzen geopfert waren, essen darf. Und genauso ging es bei den Tagen. In Israel war es üblich, die Neumonde zu halten und vor allem die Sabbate. Und viele haben das übernommen und gesagt, das halten wir, diese alte israelische Sitte, es kann kein Segen auf der Gemeinde Jesu ruhen, wenn wir am Sabbat den Herd anzünden oder am Sabbat mehr als 500 Schritte machen. Und andere gesagt hat, der Herr Jesus hat sich doch souverän drüber hinweggesetzt über all die Gebote. Über all diese Fragen haben sie furchtbar gestritten. Und die Starken sind die Leute, die gesagt haben, es macht doch gar nichts aus, der Jesus hat uns die Freiheit gegeben. Und die Schwachen, das sind die, die ein enges Gewissen hatten. Kennt ihr Menschen mit einem engen Gewissen? Wenn wir in den Glauben gerufen werden, haben wir meist zu Beginn ein ganz enges Gewissen. Darf ich denn dann bei dem noch mitmachen? Darf ich das? Ich möchte doch beim Herr Jesus sein. Es ist nicht Dummheit, wenn man ein enges Gewissen hat. Und da ficht es die Schwachen an, die mit dem engen Gewissen, wie daneben ihnen ein Leben hat. Das doch. Ficht doch nicht davon, jetzt macht er doch keine Sorge. Man muss dann schon richtig seelsorgerlich reden. Einer mit einem engen Gewissen war etwa auch der Philipp Melanchthon, der Freund und Mitarbeiter von Martin Luther. Er hat einmal seinem Freund Martin Luther gesagt, ich kann doch eigentlich keinen Tag leben, wo nicht durch meinen Kopf dumme Gedanken gehen. Bis in meine Träume hinein habe ich komische Fantasien, bin immer in der Sünde, und es vergeht keinen Tag, wo ich vieles sage, was höchstens halb wahr ist, sogar vielleicht verlogen. Vielleicht sage ich so aus Angst, immer Sünde da. Da hat Luther den seelsorgerlichen Rat gegeben, Pecca fortiter. Bat crede fortius et ora fortissime. Das heißt, sündige doch einfach. Aber bete noch viel mehr. Und glaube am stärksten. Die beste Hilfe gegen ein enges Gewissen, gegen eine Angst vor der Sünde ist, dass ich mich berge in den Jesus hinein, der mich annehmen will. Dann habe ich die Sicherheit. Der lebendige Jesus kann mir helfen. Nicht so, und mache ich auch die richtigen Schritte. Oh, dann muss ich sagen, Herr Jesus, jetzt führ du mich. Hol mich heraus aus Dummheiten, wenn es nötig ist. Ich weiß selber den Weg auch nicht. Schöne Lied, weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt den Weg. Also, es ist wichtig, dass man den rechten, seelsorgerlichen Rat gibt. Was kann man tun, wenn man ein enges Gewissen hat? Und jetzt lesen wir den ganzen Abschnitt doch einmal. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet doch nicht über Meinung. Der eine glaubt, er dürft alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn, er gehört dem Herrn Jesus. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechterhalten. Der eine hält einen Tag höher als den anderen. Der andere hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, tut es im Blick auf den Herrn. Und wer isst, der im Blick, isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Danke Gott, dass du mir ein enges Gewissen gegeben hast. Und jetzt diese herrlichen, in den meisten Bibelausgaben fettgedruckten Verse. Unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, gehören wir dem Herrn. So sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Die Schwierigkeiten werden nur überwinden, wenn wir sagen, der andere will doch auch Jesus gewinnen. Meine Heimatgemeinde, die Johannesgemeinde Stuttgart, hatten wir drei Pfarrer, die haben sich ergänzt. Der eine hat gut gepredigt, der zweite war ein toller Organisator, der dritte hat es mit jungen Leuten verstanden, aber seine Predigtgabe war nicht so groß. Und als wir einmal nach Hause kamen, wir waren fünf Brüder und eine Schwester, und haben immer ein bisschen gelästert über die Predigt von diesem Pfarrer Nummer 3, da hat unsere Mutter gesagt, wie kommt ihr eigentlich dazu, über den so zu urteilen, über den so herzuziehen, der doch sicher auch über seiner Predigt mit Jesus gesprochen im Gebet. Das war's. Was geht nichts an, ob mir das schmeckt, was da gerade gepredigt wird, ob das meinem Stilempfinden, meinem geistigen Zustand entspricht, ob das anregend genug ist. Er gehört doch seinem Herrn. Wir können die Schwierigkeiten der Gemeinden, die verschiedenen Meinungen überwinden, wenn wir dem anderen auch zugestehen, er gehört dem Herrn, ich gehöre auch dem Herrn. Und dem will ich dienen. Und dieser Herr hat angenommen auch mich und jetzt möchte auch ich die anderen annehmen und gelten lassen. In ihrer Verschiedenheit. Den Schwachen im Glauben nehmt an. Akzeptiert ihn. Kannst du ihn ja fragen, wie kommst du dazu, dass dir das so wichtig ist? Nicht gleich verurteilen. Dann wird er sagen, schon meine Mutter hat Schwierigkeiten mit dem Glauben gehabt und mein Vater war ein Trinker und deshalb trinke ich nicht so hören Sie, ein Grund dafür, den Schwachen annehmen, akzeptieren, nachfragen, gelten lassen, mit Liebe umgeben und nicht gleich dazwischen hauen, wie kannst du, wenn du ein Christ bist, so etwas tun? Deine weltpolitische Entscheidung von höchster Ordnung, Jesus als Herrn anzuerkennen, das soll sich in der Gemeinde auch durchsetzen. Deshalb die Folge davon, du aber, was richtest du deinen Bruder oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden, es steht geschrieben, Jesaja 45, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das bleibt, auch wenn wir angenommen sind. Dass da einmal am Tag Jesu Christi der ganze Dreck unseres Lebens, unsere falschen Entscheidungen, die ganze Müllkippe da liegen wird. Und Gott vielleicht auch fragen wird, wie bist du eigentlich dazu gekommen? War das nötig? Da wird jeder für sich selber Gott Rechenschaft geben. Da spielt es dann gar keine Rolle mehr, was ich über den anderen denke. Es ist Missbrauch des Herrenrechts Gottes. Es ist Inanspruchnahme des Herrenrechts Gottes, das Gerichtsurteil an sich zu reißen. Wird jeder von uns für sich selber Gott Rechenschaft geben. Vers 13. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr euren Sinn darauf, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereitet. Ich weiß und bin gewiss im Herrn Christus, dass nichts unrein ist an sich selbst, so wie der Herr Jesus gesagt hat. Er erklärte alle Speisen für rein. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Darum haben wir auch bei unseren Abendmahlsfeiern Angebote mit Traubensaft. Weil der Alkoholiker, auch wenn er trocken geworden ist, auch bloß wenn er einen Schluck Wein genießt, wieder rückfällig wird. Wir wollen ihn nicht ins Verderben bringen, der an dieser Stelle schwach ist. Bringe nicht durch deine Speise oder durch deinen Trank den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Auf diesen zentralen Vers geht jetzt wieder alles zu. Ich habe ja diesen Vers über die ganzen Einführungen in den Römerbrief geschrieben. Das Reich Gottes besteht in Gerechtigkeit, nicht in Essen oder Trinken. Wenn ich in eine Wirtschaft gehe, in ein Restaurant, sagt meine Frau zuerst, lass mal außen sehen, was sie anbieten auf der Speisekarte. Ob auch was dabei ist, was wir nachher wählen können. Und viele gehen so in einen Gottesdienst hinein oder in eine Christengemeinde, dass sie zuerst anschauen, was wird mir geboten. Schmeckt mir das auch alles? Läuft mir das Wasser im Mund zusammen oder das lohnt sich nicht. Es geht nicht ums Gutieren, ob es uns schmeckt. Geht auch nicht in erster Linie, was man essen darf, nicht essen darf, wo man mitmachen darf, welche Partei man wählen soll oder auch nicht wählen soll, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Den Vers will ich nachher noch ein bisschen mehr auslegen. Wird uns erzählt in Lukas 10, dass eigentlich all die vielen Menschen, die bei Jesus zusammengeströmt waren, bei dem gibt es Brot, der kann Wunder tun. Ha, und wie der predigt. Plötzlich waren alle weggegangen. Und um Jesus standen bloß noch ein paar Jünger, ungelehrte Leute, Fischer vom See Genezareth, ehemaliger Zöllner. Und da heißt es, und Jesus jubilierte im Heiligen Geist. Vater, ich danke dir, Herr Himmels und der Erde, dass du das, was du mir anvertraut hast, den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es diesen Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, so ist wohlgefällig gewesen vor dir. Halleluja. Freude im Heiligen Geist. Nicht wie der Pfarrer sagt, wir haben mit großem Aufwand pro Christ gemacht und sind bloß 8 nach vorne gekommen. 8! Halleluja! 8 haben sich entschlossen, zu mir Jesus zu gehören. Das ist Freude im Heiligen Geist. Natürlich können wir Pfarrer enttäuscht sagen, wir haben solche Mühe gegeben und eigentlich die ganzen Konfirmandengruppen sind weggeblieben. Aber dann schreibt mir nach 30 Jahren einer, Vorsitzender des Ringervereins ASV Schondorf, bin jetzt beim Ringerverein ausgetreten, bin auf einem Hauskreis da bei Welzheim, bin sogar Leiter und spreche in der altpietistischen Stunde. Mein Leben hat sich total verändert und vielleicht hat auch Ihr Konfirmandenunterricht einst ein bisschen dazu beigetragen. Halleluja! Aber wenn es bloß vielleicht ist und ein bisschen, Freude im Heiligen Geist ist, dass wir die Siege Gottes erkennen. Das ist in der Gemeinde Jesu wichtig. Nicht essen und trinken, ob uns alles schmeckt, ob uns alles passt, sondern Freude im Heiligen Geist, die auch entdeckt, was Gerechtigkeit und Friede ist, da machen wir nachher in Punkt 5 Uhr wieder weiter. Heute gebe ich euch 12 Minuten Zeit. Also, Punkt 5 Uhr. Der Wetterumschwung wirkt sich auch auf ihr Gemüt und ihren Kreislauf aus. Trotzdem wollen wir es nochmal probieren. Nicht richten. Es ist ja interessant, dass der Paulus ein ganzes Kapitel diesem Thema widmet. Das ist so wichtig in unseren Gemeinden, die im Augenblick dran kaputt gehen. Ich bin als Dekan und später als Prälat in viele Gemeinden gekommen und habe gefragt, wo fehlt's denn? Ah, wir haben keinen guten Messner und es ist aber wenig Jugendarbeit da und unser Pfarrer sollte auch mal wieder wechseln und also eine Fülle von Vorstellungen, was sein müsste, wo es fehlt. Wenn man gesagt hat, das ist eigentlich überall, das sind die kleinen Probleme, wenn Menschen zusammenleben. Aber wie steht es denn bei euch ums Evangelium? Kriegt ihr jeden Sonntag wieder eine Ermutigung? Jesus lebt und will uns annehmen. Als Kaiser, das ist doch evangelikal. Gell? Wie wenn ich als Dekan oder Prälat Ihnen etwas Unziemliches zugemutet hätte, wenn ich gefragt hätte, kriegt ihr sonntags Ermutigung, Jesus lebt, er ist da, er will mit euch gehen. Wir müssen wieder Gemeinschaft in der zentralen Lehre bekommen. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Jeder Sonntag, immer wenn wir zum Hauskreis zusammenkommen, bei jeder stillen Zeit sollte eigentlich das sein, Jesus lebt und er will mit sich will mich bei sich haben. Mein Schwiegervater, längst verstorben, hat gesagt, als Rat, schreibt doch auf die Umschlagseite eurer Bibel oder eures Gesangbuchs einfach ein Zeichen des Herrn Jesus. Das kann jeder malen, das Elementarste, was es überhaupt gibt, das Kreuz, ist das elementarste Symbol. Macht das Zeichen Jesu. Ja, das Kreuz ist das elementarste Symbol. Und das, wo früher Imri stand, da schreibt er eure Initialen hinein. Ich möchte zu diesem Jesus gehören. Das kann ich festmachen, einfach indem ich es auch schwarz auf weiß hier in meine Bibel, in mein Gesangbuch schreibe, Herr Jesus, ich möchte dir gehören. Ich habe es oft auch in der Seelsorge jungen Leuten gesagt, die gesagt haben, die weiß gar nicht, ob ich richtig glaube. Schreib einen Zettel, Jesus, ich möchte dir gehören und nimm es in deinen Geldbeutel hinein. Einfach da wo deine 100-Markscheine oder auch ein bisschen weniger sind, als wesentliche Aussage, Jesus, mit dir möchte ich leben. Weil wir diesem Jesus gehören, wollen wir nicht richten. Es ist sein Herrenrecht, dass er einmal auch das Verborgene bei uns an den Tag bringt, bis er traurig drüber ist und trotzdem sagt, meine Gemeinschaft wird mit dir nicht gekündigt, es ist sein Majestätsrecht. Nicht richten, weil wir auch Ermutigung brauchen. Kapitel 14, Vers 19. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander aufbaut. An unserem Saalplatz in Korntal werden gerade zur Stunde zwei Gebäude abgerissen. Ich bin erschrocken, wie schnell das geht. Gebäude, der hat sicher dreiviertel Jahr dran gebaut, eins, und der Bagger kommt und reißt es zusammen. Wie viel kann in unseren Gemeinden durch Kritik, durch Richtgeist zusammengerissen werden, dass nicht einmal mehr Ruine steht? Lasst uns überlegen, was zur Auferbauung dient, wie ich auch einen komischen, merkwürdigen Menschen aufbauen kann. Die mir am meisten nahestehende Frau, meine Frau sagt immer, ich darf nichts von ihr sagen, aber ich kann so sagen, die mir am meisten nahestehende Frau hat eine besondere Gabe, sich mit etwas merkwürdigen Leuten abzugeben, wo ich schon längst denke, jetzt kommt der schon wieder. Hat sie eine Gabe, die an sich zu ziehen, sie zu verstehen, ist Erbauung. Denn jeder Mensch hat merkwürdig, wir haben alle Ecken und Kanten. Guck doch, wie er aufbauen kann. Die guten Kräfte in einem Menschen stärken, ihn aus seiner Enge auch ein bisschen herauslocken und herauslieben. Wir brauchen doch alle Barmherzigkeit. Denn euer Meister mit Zöllnern und Sündern, das sind so die gemeinsten Fragen, die es gibt, warum? Warum ist der Sonntag Gottesdienst immer Vormittag? Könnte auch Nachmittag sein. Könnte auch Nachtgottesdienst machen. Warum dauert er eine Stunde? Ich sage, weil das selber so ist, gell? Also viele Fragen sind, warum? Gell? Die Jünger konnten nicht antworten. Und da hat der Herr Jesus gesagt, weil Kranke einen Arzt brauchen, deshalb kümmere ich mich um sie. Gesunde brauchen keinen. Aber vielleicht braucht ihr auch einen Rat. Überlegt einmal, was das bedeutet, wenn bei Propheten Hosea steht, dass Gott sagt, ich habe Freude an der Barmherzigkeit. Denkt mal drüber nach. Jesus hat nicht gesagt, aber der Prophet sagt, Gott liebt Barmherzigkeit, wie steht's bei euch? Na, denkt doch mal drüber nach. Kaut mal drauf rund wie auf ein Wrigley-Kaugummi, gell? Bewegt es mal. Vielleicht kriegt das auch mit, dass wir alle Barmherzigkeit brauchen. Wir brauchen Barmherzigkeit. Darum lasst uns dem nachstreben, was zur Erbauung dient. Ich habe gesagt, ich will wieder einsetzen mit Vers 17, Freude im Heiligen Geist. Ist das Reich Gottes nicht in Essen und Trinken besteht, was man essen darf oder nicht essen darf oder was uns schmeckt, ob alles auf der Speisekarte vorkommt, was uns wichtig zu sein scheint, zum Gerechtigkeit und Frieden. Hier in der Nähe ist Möttlingen. Da hat der Pfarrer Johann Christoph Blumhardt erlebt, wie er Dämonen austreiben konnte, wie es Heilungen gibt. Aber er hat gesagt, das war alles bloß Vorstufe. Das Entscheidende kam, dass vom Spaßmacher des Dorfes angefangen hin bis zu den Konfirmanden aus allen Häusern der Gemeinde Leute kamen und haben ihre Sünde bekannt und wollten von Jesus gerecht gemacht werden. Das war das größte Wunder, größer als alle Krankenheilungen. Im Heiligen Geist erkennt man Allergrößte. Größer als Aufschub von Krankheit ist schon groß, noch größer ist, dass Gott mich Sünder annehmen und gerecht machen will. Und Elias Schrenk, der große Evangelist von Deutschland, der hier aus Württemberg kam, hat am Anfang bloß gepredigt über Moralfragen, dass man anständiger sein soll und nicht so nach dem Erbe vom Großvater trachten und dass die Ehen in Ordnung sind. Und plötzlich hat er selber vor Gott erkannt, wenn ich vor Gott bestehen will, dann muss ich ja vergehen über dem vielen, was ich versäumt und falsch gemacht habe. Das Wunder Gottes, er macht mich Gottlosen gerecht. Und das hat er gepredigt. Und da gab es Erweckungen in Deutschland. Das Reich Gottes besteht in der Freude an der Gerechtigkeit Gottes, dass er mich annimmt. Und das Reich Gottes ist Friede. Ich durfte ja viel in anderen Kontinenten wirken, auch in der Weltchristenheit, bei der Lausanner Bewegung und am Anfang auch beim Weltrat der Kirchen. 1975 war ich bei der großen Weltkirchenkonferenz in Nairobi, wo es drunter und drüber ging, auch in harten Auseinandersetzungen um den Kurs dieses Weltrats der Christenheit. Und wir waren so ein paar evangelikale Christen unter den Delegierten. Wir haben versucht, uns die Bälle zuzuspielen und die Tagesordnung ein wenig zu bestimmen. Und wenn ich mir überlegt habe, wo ist denn der Rolf Hille und der Peter Beierhaus, die waren als Gäste dabei, keine Delegierten, dann brauchte ich bloß auf der großen Empore, dicht gefüllt mit Journalisten und Zuschauern, schauen, wo ist eine Insel des Friedens? Da ist der Rolf, da ist der Peter Beierhaus. Wenn man eingehüllt ist in die Gegenwart Gottes, gibt es auch Friede. Mitten in der großen Trauer, mitten in körperlichen Ängsten, Friede. Das Reich Gottes besteht nicht in dem, was uns schmeckt, worüber wir uns streiten, sondern ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also der Paulus in der Frage, wie gehen wir miteinander um mit den verschiedenen Meinungen, sagt, ihr müsst wieder aufs Zentrum zu. Ihr müsst sehen, dass Jesus uns annimmt, ist das Wichtige. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Und das Reich Gottes besteht nicht in diesem, jedem, was uns schmeckt, sondern Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Aber jetzt kommt er wieder aufs Ausgangsthema zurück. Den Schwachen im Glauben nehmt an. Wir aber, Kapitel 15, Vers 1, wir aber, die wir stark sind, oder uns mindestens so vorkommen, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Haben wir vorher schon mal gehabt, Vers 19, die Erbauung. Hilft doch das. Denn, Begründung, auch Christus, ihr gehört doch diesem Christus. Jetzt sage ich euch etwas von diesem Christus. Auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen. Er hat nicht gesagt, lieber Gott, schön wie ich lebe, du wirst doch mir nicht zumuten, dass ich für diese Drecksünder etwas tue, mein Leben hingebe. Das wäre gewesen, wenn er an sich gefallen gehabt hätte. Lieber Gott, ich habe hier noch so viel zu tun, sind noch so viel Kranke in Judäa und Galiläa, lass mich wirken, lass mich auf der Begeisterung des Volkes leben und schweben. Und Gott hat gesagt, du musst hinaufgehen nach Jerusalem und die Menschen werden dich überantworten und töten. Du sollst zu einer Erlösung für viele da sein, dienen. Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Gott, der Herr Jesus hat es auf sich fallen lassen. Den Plan, den Gott gehabt hat zur Erlösung der Welt. Die Juden haben gesagt, wir brauchen keine Erlösung. Und 98% der Menschen, die heute leben, sagen es genauso, ich brauche doch keine Erlösung. Die Schmähungen derer, die den Plan Gottes schmähen, hat Jesus auf sich fallen lassen. Er hat nicht Gefallen an sich selber gehabt. Sondern er hat diese Uneinsichtigkeit, diese Betäubung, diese Verschlossenheit für Gottes Plan getragen. für wahr, wie heißt es ja 53? Er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Er schleppte sich ab mit unserem Unvermögen, mit unserer Verschlossenheit für Erlösung. Jesus hat nicht gesagt, ja, das kann ich mir nicht zumuten. Jeder ist so viel wert, als er sich gefallen lässt. Nein, er hat trotz dieses Unvermögens, trotz dieser Verschlossenheit der Menschen, die Sünden getragen. Er hat getragen. Jetzt sind wir wieder wie bei Annehmen, bei einem zentralen Wort der Bibel. Wenn der Evangelist Matthäus sagen will, was wir in Jesus haben, in Matthäus 8 steht, damit erfüllt würde, was beim Propheten Jesaja steht, er hat unsere Schwachheiten und Krankheiten getragen. Wie ein Kuli hat er sie geschleppt. Unsere Sünde, unser Unvermögen, unsere Krankheit. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen. Wie viele Lieder der Christenheit sind von diesem Tragen bestimmt? All Sünd hast du getragen, sonst müssten wir verzagen. Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Weihnachtslied, hebet, er wird ein Kind, hebet und träget die Sünd, alles anbetet, schweigt. Prägen Sie sich diese beiden Verben ein. Er hat mich angenommen und er trägt mich. In Württemberg gab es den Pfarrer Nikolaus Zalos, Kollegen von mir, der ist jetzt im Ruhestand, stammt aus Griechenland, ist hier in Deutschland zum Glauben gekommen, hat dann Theologie studiert, aber er hat immer wieder an seiner Sprache, hat man gemerkt, dass er nicht ganz von hier ist. Ich habe mal den Nikolaus gefragt, wie ist denn, bist du in den Gemeinden angenommen? Als gebürtiger Grieche, da hat er gesagt, das Amt trägt, das Pfarramt, dass ich der Herr Pfarrer bin, das trägt, auch über alle Widrigkeiten. Aber wenn schon das Pfarramt, der Herr Pfarrer, trägt, liebe Schwestern und Brüder, bis in Ewigkeit hinein, dass euch Jesus trägt, das ist das Evangelium. Ich kann Angst haben, werde ich einmal in der letzten Schwachheit durchhalten, wird mein Glaube bestehen. Er trägt, nicht mein Glaube, Jesus trägt. Er hat das verheißen. Er hat unsere Schwachheiten und Krankheiten auf sich genommen, er trägt uns. Und jetzt, wenn wir zu diesem Jesus gehören, dann sollen auch wir das Unvermögen der Schwachen tragen, ihre Dummheiten, ihre Begrenztheit. Stell dir mal vor, wie der Herr Jesus sagen musste, die römischen Kriegsknechte, was sind das für feige Kerle? Dein Vater, vergib ihnen, wissen doch gar nicht, was sie tun. Der Herr Jesus hätte sagen können, Pilatus, du bist verdammt in alle Ewigkeit, du bist doch ein kluger Kerl, aber dass du nicht Mut hast, die Wahrheit zu bekennen. Dann hat er das Unvermögen der Schwachen getragen. Das Unvermögen des Hohen Rates getragen. Er hat es getragen, dass seine Jünger alle geflohen sind. Er hat getragen, dass der Petrus ihn verleugnet hat. Und die erste Tat nach der Auferstehung war wieder, Petrus, komm, hast du mich lieb? So einen Herrn haben wir. Er hat das Unvermögen der Schwachen getragen. Und jetzt lasst doch das auf euch ein klein wenig abfärben. Wenn ihr diesem Jesus gehört, wir, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Eigentlich ist schon im Alten Testament dieses Verb tragen. 2. Mose 19. Ihr seht, wie euch Gott getragen hat, wie ein Adler seine Jungen trägt. 5. Mose 1, gleich am Anfang, ich habe euch getragen, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Ich habe mal meinen kleinen Ältesten
auf der Schulter getragen, als wir todmüde im Gebirge so heimwärts gingen. Und einmal habe ich nicht aufgepasst und dann ist er hinten runtergefallen. Er hat gesagt, ich kenne die Geschichte gar nicht mehr. Mir sitzt sie bis heute in den Knochen. Der, der trägt, trägt die ganze Verantwortung auch für den, den er trägt. Und wenn Gott sagt, ich habe euch getragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet, auch da wieder das Wort tragen, ist die Art Gottes, die der Herr Jesus übernommen hat. Er trägt uns. Christus hatte nichts an sich selber gefallen, sondern er hat das Unvermögen der Schwachen getragen. Streckt es euch in 15,1 ganz dick an. Er hat das Unvermögen der Schwachen getragen. Das wird nachher in Vers 8 bis 12 nochmal durchkonjugiert. Ein bisschen schwierig. Auch bei den Juden war es doch nicht, dass Jesus gesagt hat, ich habe eine solche grenzenlose Liebe zu meinem Volk, dass ich etwas für sie tun will. Nein, er hat das Unvermögen der Schwachen getragen, in großer Geduld. Und auch die Heiden, ab Vers 9 spricht er von den Heiden, mit ein paar Zitaten, das Gott immer vorgehabt hat, die Heiden zu rufen, die sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen. Gott hat auch das Unvermögen der Heiden, mit der Gottlosigkeit Athens, mit der Stumpfheit der Germanen getragen. Sag ich nochmal, liebe Schwestern und Brüder, überlegt euch mal durch den Augenblick, wie viel Unvermögen, wie viel Rebellion, wie viel Gottlosigkeit, wie viel Widerstreben gegen Jesus hat er getragen in Geduld. Bleibt dabei, ich will euch doch annehmen. Unterstreicht das groß, das Annehmen, das Tragen. Und dann ab Vers 4, ganz wichtig, denn was zuvor geschrieben ist, auch das, was im Psalm 69, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen, was zuvor geschrieben ist, ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Also, was vorher bei den Propheten schon als Ankündigung da ist, so hat's Gott vor mit der Erlösung der Welt. Dass da einer kommt, für wahr, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Er hat sich abgeschleppt mit unserer Sünde. Was zuvor geschrieben ist, ist uns zum Trost geschrieben, dass auf Gott Verlass ist und dass unser Glaube nicht einfach eine Fantasie ist. Es begründet und dass ihr Hoffnung habt, der, der Jesus in die Erlösung hineingeschickt hatte, das sah aus, als ob das Werk Jesu zerbrochen ist, vorbei. Wir aber dachten, er würde Israel erlösen, haben die Emmaus-Jünger gesagt. Und jetzt ist er gestorben, begraben, und heute Morgen sind sogar ein paar Frauen gekommen, die haben gemeint, das Grab sei leer, jetzt wissen wir überhaupt nichts mehr. Absoluter Nullpunkt. Und dabei war Gott dabei, die Welt zu erobern mit Jesus. Auf dass ihr durch die Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung habt. Bei Gott ist nie aus. Was er mit Jesus begonnen hat, macht er weiter, damit wir Hoffnung haben. Über der kleinsten Christengruppe, über der unscheinbarsten Hauskreise, dass wir Hoffnung haben. Wir hatten einen Gott, der auch das Unvermögen von ein paar Querköpfen im Hauskreis tragen kann. Deshalb können wir Hoffnung haben. Nicht, weil wir irgendeinen Trick finden, wie wir die besänftigen können. So Hoffnung haben, weil er da ist. Nehmet einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ziel ist das Lob Gottes, damit wir mit einem Munde Gott loben können, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. durfte ja die Ferien immer wieder zubringen bei unserer Großmutter auf der Schwäbischen Alb, auch die anderen Kinderfamilien der Großmutter. Und abends hat man sich in der großen Stube im alten Schulhaus versammelt und hat so über Gott und Welt gesprochen. Und da gingen manchmal auch die Wogen hoch und wollten Streitfragen aufkommen. Und dann konnte unsere Großmutter in den Kreis rufen, erzählt auch von den Siegen im Reich Gottes. Und dann hat der Onkel Eisler erzählt, wie er den armen Kriegsgefangenen in Oberndorf hilft. Und der Onkel Stöffler hat erzählt, wie er Juden versteckt in Pfarrhäusern hin und her und wie Gott hilft, dass die Polizei das nicht entdeckt. Und mein Vater hat erzählt, was er in seinen Schulklassen erlebt. Plötzlich war ein anderer Geist da. Einmütig zu Lob Gottes. Da kann man auch sagen, jetzt singen wir einfach ein Vers miteinander, ein Loblied, damit wir wieder wissen, was die Hauptsache ist. Oder sagen wir auch mal in der Gemeinde, wenn wir voll sind mit Problemen, ist so vieles problematisch, wie heute Gemeinde aussehen soll. Neulich haben die Bengelhäusler festgestellt, Gottesdienste, wie wir sie bisher gehabt haben, werden in Zukunft nicht mehr aktuell sein. Es ist ein großes Problem, wie wir Gottes Problem. Lobe den Herrn, o meine Seele, ich will ihn loben bis in den Tod. Der bisher die Christenheit geführt hat, wird sie auch in Zukunft führen. Wir brauchen wieder offene Fenster, dass der Sauerstoff des Heiligen Geistes hereinkommen kann. Zu Gottes Lob. Einmütig singen, gemeinsames Singen hat eine ganz große Bedeutung, gemeinsames Gotteslob. Abschluss. Im Kapitel 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung. Ein ganz seltener Ausdruck, der Gott der Hoffnung. Der erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, merkt ihr wieder, was vorher in Kapitel 14, Vers 17 des Reich Gottes, mit Essen, Trinken und Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das, was vorher Paulus als Lehre, als Feststellung gesagt hat, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist, setzt er nun um in einen Segenswunsch. Halt, ist ein Segenswunsch? Wie würdet ihr es besser formulieren, was da ist, Vers 13? Nicht bloß ein Wunsch. Gebet, Zuspruch. In Vollmacht des Apostels sagt er, der soll euch erfüllen. Der Gott, der euch Hoffnung gibt. Dass wir nicht bloß dauernd sagen, wo soll es denn mit unserer Gemeinde noch hingehen? Mit unserem Werk? Mit der Christenheit? Wird der Islam uns überrollen? Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Zuversicht, mit Friede und Freude im Glauben, damit ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein Zuspruch des Apostels, den auch ich für mich ernst nehmen will. Ich habe gestern schon angedeutet, ich habe das nicht gewusst, wie schwierig es ist, alt zu werden. Dass man schon froh ist, wenn man das, was man an Glaubenserkenntnis gehabt hat, festhalten kann. Dass man schon froh ist, wenn man sich an dieses und jede Strophe in einem Lied erinnern kann, noch draufkommt. Dass man die Konzentration zu ein paar Minuten des Gebets durchhalten kann. Die Angst vieler Menschen, die älter werden, ist, komme ich in die Demenz hinein, dass ich selber gar nicht mehr beten kann, dass mir kein Bibelspruch mehr einfällt, dass ich mich an keinen Gesangbuchvers mehr halten kann. Und da sagt der Paulus, jetzt lasst euch doch nicht von der Angst einschnüren, sondern der Heilige Geist soll euch erfüllen, der Gott der Hoffnung soll dafür sorgen, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, an Zuversicht und gespannt seid, was euch Gott noch zuteilen wird. Selbst im Alter, selbst in schwierigen Situationen, selbst in Krankheitszeiten. Also nicht die Streiterei, so ist ja angefangen, ob man über Meinungen streiten soll. Und plötzlich ist, wie wenn alle Türen und Fenster aufgerissen werden vom Apostel. Rechne doch mit dem Gott, der noch ganz Großes mit euch vorhat. Das ist der Gott der Hoffnung. Kein Wunder, dass manche Christen mit der Allversöhnung rechnen, dass Gott sein wird, alles in allem. Es wird einmal so sein, dass er Herr der Welt sein wird. Egal, ob es so sein wird, aber Gott hat ungeahnt Großes mit euch und mit seiner Gemeinde noch vor. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Werden wir morgen den Abschluss des Römerbriefs haben und in meinem Arbeitsbogen, der schon aufgeteilt ist, ist das dann überschrieben. Dies alles ist mitgeteilt auf Befehl des Heiligen Gottes. Der Apostel Paulus sagt immer wieder, ich habe euch das geschrieben aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Das ist nicht meine Meinung, das ist nicht meine Ermessenssache, sondern das ist mir von Gott zugeteilt. Und wie es den Römern gegolten hat, so soll es auch uns gelten, dass der Gott der Hoffnung uns mit Freude und Frieden im Glauben erfüllen kann. Jetzt bitte ich, dass wir singen vom Lied 407, alle drei Strophen, gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen, 407. Und danach habt ihr noch 10 Minuten, für Rückfragen. Ich bitte euch, dass ihr zurückfragt. Ich habe mein Hörgerät eingeschaltet und hoffe, dass ich verstehe, was ihr mich fragt. Es ist gut, dass Gott kein Hörgerät braucht, sondern dass er hört.
Thank you.
Manchmal hat schon gesagt, nirgends wird so viel gelogen als beim Singen. Keiner, der nur immer redet, keiner, der nur immer hört. Jetzt müssen wir es also auch ernst nehmen. Jetzt seid ihr dran. Mit dem Reden, Fragen, Ergänzen. Gut, dass wir einander haben, ja. Bitte. Ja, das ist die zentrale Frage, wie ich, wenn das geschieht, was Sie gut beschrieben haben, helfe zur Erbauung und nicht plötzlich auch kritisiere. Sie sind ganz falsch verbunden, Sie müssten erst noch begreifen, was wir an Jesus haben. So, wie kann man in solch einer Situation helfen, zum Wesentlichen zu kommen? Wissen Sie da einen Rat? Haben Sie Erfahrungen? Also, um Sünde geht es jetzt mal bei diesen Dingen nicht, bei den Meinungen. Gell? Paulus kann sich das, ich habe im Arbeitsbogen eine Stelle erwähnt, wo der Paulus auch ganz klar um Grenzen der Freiheit wusste, weil also viele gesagt haben, wer Jesus hat, ist frei, der kann auch zur Dirne gehen oder sowas. Paulus sagt, Moment mal, ihr gehört dem Herrn Jesus. Also es geht nicht alles. Aber deshalb würde ich mal jetzt gern beschränken, wo es nicht um Sünde geht, sondern das, wo wir uns streiten um x Meinungen. Für mich das beste Beispiel immer gewesen, der Kirchentag, ein Palaver von 2000 Meinungen, das ist Kirche und ist hochinteressant. Und wo ist ein Mensch, der nach Erlösung sucht, wo kriegt er eine Antwort? Also ich habe schon oft, bloß weil Sie fragen, schon mit dem Versuch, dass ich gesagt habe, liebe Freunde, ich lese viel moderne Literatur, das ist natürlich ein Trick von mir, dass ich jetzt das so reinbringen soll. In der modernen Literatur ist ganz stark die Frage nach der Erlösung. In all dem, was wir jetzt da verhandeln, kriegt ein Mensch, der sich nach Erlösung sehnt, doch keine Antwort. Was müssten wir denn tun, dass wir wieder zum Entscheidenden kommen? Ich spreche von der modernen Literatur, damit ich nicht sage, liebe Freunde, wir sind am falschen Thema, sowas. Aber bloß als Tipp, wir müssen uns von Gott Weisheit schenken lassen, wie wir nicht in den Streitermeinungen als überheblich hineinkommen, sondern uns mit hineinstellen als Fragende, was könnten wir wieder tun, dass wir als Hauskreis, als Jugendgruppe, dass wir als Gemeinde wieder dieses für die Welt so anziehende Thema der Erlösung behandeln. Dass wir nicht bloß sagen, das ist alles zweitrangig oder drittrangig, wir müssen wieder aufs Entscheidende kommen, sondern wie wir helfen zum Entscheidenden. Wohl dem, der sagen kann, als ich schwer krank war, hat mich das alles, was wir jetzt diskutieren, überhaupt nicht mehr bewegt. Sondern das ist noch die Frage, ob mich Jesus angenommen hat. So verstehen Sie, dass man wieder aufs Wesentliche zufügt. Oder könnten wir nicht neben den Problemen, was wir jetzt gehört haben, auch Erfreuliches berichten. Wo geschieht denn in der Christenheit? Wer hat denn bei den vielen Blättern, die wir haben, auch etwas Erfreuliches gelesen, was Jesus gewirkt hat? Also Versuch, auf andere Themen zu kommen. Danke für den Anstoß. Wir müssen drüber nachdenken, wie wir, weil es da konkret wird. Wie tun wir es denn ganz konkret, wenn auch das, wie Sie haben vom Niveau gesprochen, gell, wenn das unter Niveau kommt, die ganze Diskussion, wenn ich denke oft selbst, es ist unter Stammtischniveau manchmal, was wir in der Christenheit verhandeln. Zu billig. Ja, danke für den Anstoß. Nächster Beitrag, Hilfe. Was hat ihn, wenn schon Gemeinde, Gemeindekreise, Hauskreis, man sich verstrickt hat im Streit von Meinungen, was hat da geholfen, wieder herauszufinden? Haben Sie da Erfahrungen?
Das eine, dass ich denke, im Gespräch geht es dann oft auf diesen einen Punkt raus, wie es heißt, jeder wird von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft geben. Dass eben dann das so die Linie ist, wo jeder sagt, ja, ich mache, was ich will und ich muss mich dann vor meinem Gott oder jeder muss sich vor seinem Gott verantworten. Das ist eine Beobachtung und ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil es so auch reduziert oder eben auch eine gewisse Distanz schafft. Das heißt, man kann keine Kritik oder kein Miteinander eigentlich mehr haben, weil jeder sich auf diesen Punkt zurückzieht. Was ich mache, ist legitim, weil ich muss ja mich und mein Handeln irgendwann mal selbst verantworten. Und da gibt es so eine Distanz. Die zweite Beobachtung ist die, obwohl ich bleibe mal dran.
Also mir ist gerade über dem, was Sie, Frau Illich, gesagt haben, auch, man kann ja diesen Satz, jeder muss sich selber vor Gott Rechenschaft geben, wird ja oft auch umgedreht. Also da kann ich vor Gott selber auftreten, sozusagen. Es wird zur Selbstsicherheit gemacht. Sie merken, dass man jedes Bibelwort auch missbrauchen kann. Das, was der Paulus eigentlich sagen will, wir sind nicht dazu gesetzt, den anderen abzuurteilen. Das ist Herrenrecht des Herrn Jesus, wird oft dieser Wortlaut dann umgedreht. Auch die meisten verstehen überhaupt nicht mehr, was es bedeutet, wie der Jesaja, wem mir ich vergehe vor Gott. Gottes Heiligkeit, was es heißt, vor Gott sein Leben verantworten zu müssen. Das ist jetzt keine Antwort, aber danke für den Beitrag. Ja. Wer möchte noch? Ich hebe meine Augen auf in die Höhe. Frau Rühle, jetzt sind es beide noch. Ja.
Ja. Dann möchte ich noch die zweite Bemerkung machen. Wenn es um diese Konzentration aufs Wesentliche geht. Das stelle ich auch fest, oder ist eine Beobachtung, dass dann als Konzentrat übrig bleibt, Gott liebt dich so, wie du bist. Und in vielen Gottesdiensten oder in Predigten eben als Konzentrat das eine noch rauskommt, das ist das Wesentliche, auf das wir uns noch einigen können. Gott hat jeden lieb. Und das finde ich dann auch ein bisschen dürftig und da tue ich mich auch schwer, als dieses eine Konzentrat noch zu sehen, und ich stelle das einfach fest und leide darunter, weil ich sage, wir haben ja eine Fülle, also gerade die Bekenntnisse, die Sie angesprochen haben, AB oder Barmer oder eben das nizänische Glaubensbekenntnis, unser Glaubensbekenntnis, da ist eine Fülle da, was wir haben, aber in der Predigt, im Vollzug ist dann doch die Beobachtung, es reduziert sich dann auf dieses eine.
Also das ist eine ganz große Not. Manchmal denke ich direkt wie vom Durcheinanderbringer, vom Teufel, dass er dauernd von Gott redet, Gott ist ein Gott der Liebe. Und selbst dort, wo es im 1. Johannesbrief heißt, Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ist ja eigentlich schon der Satz deutlich, gar nicht selbstverständlich, dass Gott liebt und liebt. Der Volkswagen läuft und läuft und läuft, aber Gott liebt nicht pausenlos. Sondern Römer 8, dass nichts entscheiden kann von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Deshalb sind die Bibelzusammenhänge so wichtig. Man kann sagen, es ist kompliziert, es gibt Trübsal, Angst, Verfolgung. Und die Christen werden, so wie Paulus Römer 8 sagt, in besonderer Weise in den Kampf zwischen Geist und Fleisch hineingerissen, sodass sie oft manchmal sagen, wo ist denn der Gott der Liebe, der mich solchen Versuchungen aussetzt? Das ist ein Phantom, das Gott der Liebe. Den gibt es so gar nicht. Im Grund genommen, seit der Sintflut, hat doch Gott gesagt, dann macht doch, was er wollt. Ich will die Erde nicht mehr verderben um des Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf, da kann ich nichts machen. So ist es eben. Und das erleben wir seitdem, dass Gott sagt, bitte, mach doch. Und dann hat er nochmal sich erbarmt und hat in diese Welt, die er eigentlich dahin gegeben hat, Römer 1, 18 folgen, mach doch, hat er noch einmal in riesengroßen Erbarmen seinen Rettung hineingegeben, in Jesus. Das ist der Gott der Liebe. Und da müssen wir, wenn jemand vom Gott der Liebe spricht, müssen wir sagen, wie wär's denn mal, wenn wir miteinander besprechen, was heißt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ich würde mal gern sagen, dass am nächsten Abend im Hausbibelkreis wir über diese letzte Zeile sprechen. Wie ist denn das mit der Liebe Gottes? Und was heißt Römer 1, 18? Er hat die dahin gegeben. Und manchmal gehört sicher auch einfach, dass dann auch die besondere Chance des alten Menschen dazu, dass wir ein ernstes Wort sagen. Wir waren, als ich 1953 in Bonn studierte, Semesteröffnungsfreizeit, und haben allerlei Vorschläge gehabt, wie die Kirche attraktiver werden soll, wie es mit der Kirche besser werden soll, die Christenheit interessanter werden soll. Und der alte Professor, der greise Professor, der war 15 Jahre jünger damals, als ich heute bin, über seinen Stock gebeugt, gesagt, habt ihr noch nie gemerkt, das ist ein Berliner gewesen, dass Gott unsere Welt aufgegeben hat? Das hat mir in meiner Theologie geholfen, plötzlich alles andere anzusehen. Er konnte das als erfahrener Mann, der auch den Kirchenkampf im Dritten Reich mutig durchgestanden hat, habt ihr noch nicht gemerkt, dass Gott unsere Welt aufgegeben hat? Sein nächster Satz, dass die einzige Erlösung, die einzige Tat Liebe Gottes in Jesus ist, dass er uns einen Erlöser schickt. Also, wenn es einem manchmal gegeben ist, in solche vordergründigen Gespräche mit der Liebe Gottes hinein, einen ernsten Satz zu sagen. Am Sterbebett, meine Mutter konnte sagen, am Sterbebett meines Mannes, furchtbaren Krebssterben, ist mir aufgegangen. Der Intensivstation, lauter Sterbende. Die einzige Liebe dort ist, wo man sich bis ins Sterben hinein sagen kann, mein Jesus. Das ist auch wieder die Fronten geklärt. Wenn das jemand aus der Erfahrung sagen kann, wo die Liebe Gottes konzentriert ist und wo nicht, dass die... Was wollen Sie denn sagen, dass wir so von der Liebe Gottes reden, 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, mit den furchtbaren Menschenopfern, furchtbaren Durcheinander. Schlimmer als Tsunami. Dass Gott hat das geschehen lassen. Und mitten in diesem Durcheinander hat mir immer geholfen, unser ältester Vetter, 21-Jähriger, als Leutnant vor Smolensk verblutet, hat noch einen Zettel geschrieben, grüßt meine Eltern, ich sterbe zuversichtlich. Ah, das Liebe Gottes, dass er mitten im Durcheinander, mitten, der hätte auch noch gern gelebt, weiß, ich sterbe zuversichtlich, das Einzige, das Entscheidende kommt noch. Also Gott gibt auch in die Christenheit, in die Geschichte Christenheit, immer wieder Impulse, wo wir anderen deutlich machen können, worin Liebe Gottes besteht, damit wir nicht so furchtbar vordergründig und verblendend von der Liebe Gottes reden müssen, wie das oft geschieht. Herzlichen Dank. Ich freue mich noch auf den Donnerstag für den Abschluss, wo deutlich wird, in der Vollmacht Gottes, in der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich das alles. Und deshalb hat der Römerbrief bis heute eine besondere Verheißung. Ich darf mit euch noch beten. Heiland Jesus Christus, mach es bei uns wahr, in unseren Gemeinden und Kreisen und Gruppen, dass daran jedermann erkennt, dass wir deine Jünger sind, dass du uns angenommen hast, dass wir es fertig bringen, dem anderen zur Erbauung zu helfen, auch dem Schwachen, auch dem mit dem engen Gewissen. Danke für den Durchblick, den du uns gibst. Amen. wünsche guten Hunger beim Abendessen und einen gesegneten Abend noch.